Ja, Herr, du bist wahrhaftig auferstanden, du lebst. Und wir preisen dich, dass du durch deinen Heiligen Geist in unserer Mitte bist, dass wir dich ehren dürfen, dass wir auf deine Stimme hören dürfen und dass wir dich erleben und erfahren dürfen als den auferstandenen Herrn. Amen. Ich möchte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, einige Verse lesen, und zwar die Verse 44 bis 48. Lukas, Kapitel 24, 44 bis 48, ist ein Ausschnitt aus einer Begegnung des Auferstandenen mit seinen Jüngern. Er begegnet ihnen, er gibt sich ihnen zu erkennen. Und dann sagt er sprach aber zu ihnen, also als Auferstandene seinen Jüngern: Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und Psalmen. Und dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen, und sprach zu ihnen: So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden alle Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Ihr Lieben, es gibt so vieles aus dem Neuen Testament über die Auferstehung Jesu zu sagen, mitzuteilen, zu lesen. Ich möchte mich auf wenige Aspekte begrenzen. Von diesem Text her möchte ich als erstes einmal ganz deutlich und in besonderer Hervorhebung Folgendes sagen: Die Tatsache der Auferstehung Jesu gehört hinein in einen göttlichen Heilsplan. Die Auferstehung Jesu ist ein Teil von einem Plan, den Gott schon von Anfang an der Welt, ja schon vor Grundlegung der Welt, zum Heil der Menschen vorbereitet hat. Nichts an dem, was bei der Auferstehung Jesu war, ist zufällig. Es entspricht einem göttlichen Plan. Hinter der Auferstehung Jesu steht ein göttliches Muss. Und wenn das stimmt, ihr Lieben, dann steht natürlich nicht nur hinter der Auferstehung ein Plan, sondern auch hinter dem Tod Jesu. Tod und Jesu gehören ja zusammen. Auferstehung ohne vorherigen Tod macht ja keinen Sinn. Sowohl der Tod als auch die Auferstehung sind Teil eines göttlichen Plans. Da steht ein Muss dahinter. So musste es geschehen. Der Tod war ein Plan Jesu, die Auferstehung war ein Plan Jesu, schon bevor die Menschen geschaffen wurden. Ihr Lieben, das zeigt zunächst einmal etwas von der ungeheuren Größe Gottes, der von Anfang an ein Gott ist, der etwas plant und durchführt und zu Ende führt, dem nichts entgleitet im Laufe der Geschichte. Ihr Lieben, der Tod und die Auferstehung Jesu waren eben nicht etwas, wo vielleicht viele Menschen, die diese Wahrheit nicht kennen, denken: Na ja, gut, Das hat sich vielleicht so durch die Umstände der Geschichte damals innerhalb des Volkes Israel so ergeben. Da gab es Menschen, die wollten Jesus nicht, die haben Jesus abgelehnt innerhalb des Volkes Israel. Sie haben ihn den Römern überliefert und er hat ihn hingerichtet. Weil es so böse Menschen gab, die eben Jesus nicht wollten. Was für ein Pech. Nun dann, weil ja Jesus eine Mission hatte, musste ihn ja Gott irgendwie auferwecken. Damit seine Mission zu Ende kommt. Also die Auferweckung eine Reaktion als etwas, was durch Umstände geschehen ist, wo Gott vor Tatsachen gestellt wurde, wo er jetzt eingreifen musste, um Jesus aufzuerwecken. Ich sage das ein bisschen leger, aber Menschen denken auch so. Ihr Lieben, Tod und Auferstehung waren von Anfang an ein Plan, in dem Menschen mitarbeiten mussten, mitspielen mussten. Aber die ganze Initiative ging von Gott aus. Und ihr Lieben, dieser Plan war eben ein Plan zum Heil des Menschen, zur Erlösung des Menschen, zum Besten für jeden Menschen dieser Erde von Adam an bis zu den letzten Menschen, die Gott schafft. Ein Plan zur Erlösung für die Menschen, zum Heil für die Menschen. Und an diesem Plan konnte niemand und keine Macht dieser Welt aus den Händen Gottes reißen. Niemand. Nichts. Das ist Gott. Er will die Erlösung des Menschen. Er will, dass seine Schöpfung zum Ziel kommt, schon bevor er sie geschaffen hat. Und er hat dafür vorgesorgt. So müssen wir zunächst einmal es bedenken. Und ihr Lieben, gerade wenn es dann um die Berichte in den Evangelien geht, über den Tod und über die Auferstehung Jesu, dann merken wir eine Anhäufung, eine überdurchschnittlich große Anhäufung von Kommentaren der Evangelisten, die bei fast jeder Einzelheit, die sie da erzählen, berichten, dass das alles geschah, so wie es die Propheten vorher verkündet haben. Alles musste so geschehen. Es gibt kein Ereignis in der Bibel, das so oft begleitet ist von diesen Kommentaren. Es geschah, damit erfüllt würde, was durch den Propheten sowieso und sowieso gesagt wurde. Die Lieben, dieses selbe Muss, dass also hinter diesem Geschehen ein göttlicher Plan stand von Anfang an, dass sich da etwas abspielt, wo Gott die Fäden in der Hand hält. Das sagte auch Jesus selber. Er hat seine Jünger schon vorbereitet, bevor er nach Jerusalem kam und hat gesagt, ich muss nach Jerusalem gehen und es muss alles so erfüllt werden, wie es in den Propheten vorhergesagt wird. Nämlich, der Menschensohn muss überantwortet werden, den Heiden, also den Römern, und er wird getötet werden und am dritten Tage wird er wieder auferstehen. Dreimal finden wir diese Ankündigungen in dem Neuen Testament. Vielleicht hat er es viel öfters gesagt, Jesus, als nur dreimal. Aber es steht dann auch dort, sie verstanden nichts, die Jünger, als Jesus ihnen das angedeutet hat und angekündigt hat. Und ihr Lieben, genau dasselbe finden wir dann bei Jesus. Nach seiner Auferstehung. Wisst ihr, die Zeit, die Jesus mit den Jüngern verbracht hat, war eine Zeit, in der er am allermeisten darüber gesprochen hat, den Jüngern ein Verständnis zu entwickeln, warum das alles geschah. Ein Augenöffnen, so steht es ja auch hier in Lukas 24. Dann öffnet er ihnen das Verständnis. Der Auferstandene spricht hier. Damit sie die Schriften verständen, also das, was Gott von Anfang an schon vorausgesagt, weil es sein Plan war und sprach zu ihnen, so steht geschrieben und so musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten. Es musste so geschehen. Ihr habt es nicht verstanden, aber dahinter stand ein göttlicher Plan. Jesus hat dies ähnliche Worte ausgesprochen, im selben Kapitel im Lukas 24 zum Beispiel, steht diese Geschichte, wo der Auferstandene den beiden Jüngern begegnet, die nach Emmaus ziehen. Und diesen Emmaus-Jüngern erklärt er, ohne dass sie ihn erkannt haben, bevor sie ihn erkannt haben, da sagt dieser Wanderer, der Jesus ist und mit den Jüngern geht, und er sprach zu ihnen, zu diesen beiden Jüngern, O ihr Unverständigen und im Herzen zu träge, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit hineingehen. Und von Mose und von allen Propheten anfangend, erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Ihr Lieben, das möchte ich betonen. Tod und Auferstehung Jesu waren ein Plan von Gott her, der den Gott von Anfang an geschmiedet hat, wenn ich einmal so sage, mit einem Ziel, seine Schöpfung zu erlösen. Nichts ist ihm entglitten. Wisst ihr, als die Menschen sündig geworden waren, da ist ihm nichts entglitten. Jetzt musst du halt schnell einen Notplan aufstellen, um mit seiner Schöpfung ans Ziel zu kommen. Das ist nicht Gott, der überrollt wird von Ereignissen und dann muss er reagieren. Er ist nie einer, der reagiert, sondern er ist immer der initiiert, der etwas beginnt. Die Menschen müssen reagieren auf ihn. Nun, ihr Lieben, das ist das eine. Wenn ich jetzt versuchen möchte, zusammenzufassen, was ist denn sozusagen nun das, was mit diesem Geschehen von Kreuz und Auferstehung, und wir müssen das immer beides zusammen sehen, weil es ja zusammen gehört, was ist denn da geschehen? Wie ist denn das sozusagen, was bedeutet das für diese Welt? Nun, ich fasse es zusammen. So auch, wie es Paulus zusammenfassen könnte. In dem Tod und in der Auferstehung Jesu hat Gott den Sieg über alle Mächte dieser Erde, die gegen Gott stehen, alle Mächte, die gegen ihn stehen, diesen Sieg hat er versiegelt, offenbart und durchbrechen lassen, so dass es die ganze Welt erkennen kann. Tod und Auferstehung sind in dem Heilsplan Gottes der Höhepunkt, in dem der Sieg Gottes über diese Mächte der Finsternis, über diese Mächte, die gegen ihn stehen und diese Mächte, die den Menschen knechten und ihn in die Verlorenheit und in die ewige Verdammnis führen würden. Diese Mächte sind besiegt. Ihr Lieben, das ist das große Thema des Paulus, Sieg. Der ganze 1. Korinther Kapitel 15 ist ein Siegeslied über die Tatsache der Auferstehung Jesu, dass dieser Sieg durchgebrochen ist. Und das ist ein Sieg über Sünde, das ist ein Sieg über Tod, das ist ein Sieg über den Satan und seine Mächte, das sind die drei großen Feinde Gottes. Die Sünde, der Tod und der Teufel. Und in dem Auferstehung Jesu, in dem Tod Jesu und in der Auferstehung Jesu wird deutlich, diese Mächte sind entmachtet. Das ist etwas ganz Wichtiges. Sieg heißt Entmachtung, so wie wenn man jemanden entwaffnet. Sie gibt es noch, diese Mächte. Aber diesen Mächten ist der Stachel gezogen. Diesen Mächten ist die zerstörerische Kraft, die sie über den Menschen ausüben, entzogen. Sie sind noch da, sie können noch wirken. Aber in Jesus sind sie überwunden. In Jesus sind sie entmachtet. Ihr Lieben, das ist die größte Botschaft, die es für Menschen überhaupt geben kann. Tod und Auferstehung Jesu als die Offenbarwerdung des Sieges Gottes. Er steht als der Sieger über all diesen Mächten. Ihr Lieben, er ist der Sieger über die Sünde, die den Menschen knechtet und in die Verdammnis führt. Diese Kraft der Sünde ist entmachtet. Sie hat nicht mehr die Macht, uns zu verdammen und uns für ewig von Gott zu trennen. Der Tod als die Macht, die uns von Gott für ewig trennen möchte, ist entmachtet in der Auferstehung Jesu. Der Tod hat durch die Auferstehung und den Tod Jesu nicht mehr die Macht, uns aus der lebendigen Gemeinschaft von Jesus zu trennen. Auch wenn wir sterben, hat er nicht mehr diese Macht. Tod heißt Trennung. Die Trennung ist überwunden, die Trennung ist besiegt. Kein Tod kann uns mehr, auch unser physischer Tod kann uns nicht mehr trennen von der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Der Satan und seine Macht, uns zu verführen, seine Macht, uns zur Sünde zu zwingen, seine Macht, über uns Herrschaft auszuüben, uns von Gott wegzuziehen und Gott wegzuhalten von ihm, ist entmachtet. Ist entmachtet. Ihr Lieben, wir haben so wunderbare Worte in der Heiligen Schrift, wo das auch zum Ausdruck kommt, das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wir haben in Römer 8 zum Beispiel dieses Wort: So gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Die Sünde hat ihre Macht verloren, uns zu verdammen. Für die, die in Christus sind. 1. Korinther 15, wo ich erwähnt habe, Vers 55. Der Tod ist verschlungen in den Sieg. So endet dieses Kapitel. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ruft Paulus. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Sieg über den Tod, er ist entmachtet. Er hat seinen Stachel verloren. Der Stachel des Todes ist die Sünde, wie Paulus auch sagt, und sie ist entmachtet. Oder der Sieg Jesu über diese Mächte der Finsternis. In Kolosser 2,15 schreibt Paulus in so einem Hymnus: Er, nämlich Gott, hat die Gewalten und die Mächte, alle diese dämonischen, satanischen Mächte, er hat sie völlig entwaffnet, schreibt er. Er hat sie völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt, so wie ein Triumphator seine besiegten Feinde in einem Triumphzug durch die Straßen Roms geführt hat. Und das hat er getan, Gott, in Jesus, durch seine Auferstehung. Er ist der Sieger, der so wie ein Triumphator nun sozusagen die besiegten Mächte hinter sich herführt, dem König aller Könige entgegen. Nun, ihr Lieben, dieser Sieg ist etwas unglaublich Wichtiges und Entscheidendes, dass es in dieser Welt geschehen ist. Und nun, das Ganze hat ja einen Sinn für uns. Das Ganze ist ja geschehen für uns, nicht als Schauspiel in diesem Universum. Das Ganze hat den Sinn, dass wir, jeder einzelne Mensch, wann immer geboren wurde, wann immer er geboren wird, in welchem Lebenszustand er sich auch befindet, ob er arm ist oder reich ist, ob er krank ist oder nicht krank ist, jeder hat die große Chance, durch dieses göttliche Muss, was geschehen ist, hat die Chance, Anteil zu bekommen an diesem Sieg. Gott hat das gegeben, hat das gemacht, um uns Menschen Anteil zu geben an diesem gewaltigen Sieg. Dass wir sozusagen in das Wirkungsfeld dieses Sieges eintreten können und dass jeder von uns Anteil haben kann an diesem gewaltigen Sieg. Ihr Lieben, das ist Evangelium. Aus Gnade, was Gott für uns getan hat, er selber hat es getan. Wir haben nicht gebeten, das zu tun. Er hat etwas getan, was über diese Mächte der Finsternis und über diese Sünde, die uns beherrscht, die uns in die Verdammnis bringen wird. Er selber hat uns eine Möglichkeit, eine Tür eröffnet, dass wir Anteil gewinnen können an dieser Macht, die mit diesem Sieg verbunden ist. Aber ihr Lieben, diese Macht des Sieges Jesu geht nicht automatisch auf alle Menschen über. Nicht so, dass Gott nun sozusagen diesen Sieg ausbreitet über alle Menschen und einfach sagt, ich habe das für euch getan, da habt ihr's. Ihr Lieben, es ist so wichtig zu verstehen und ich möchte das immer und immer wieder neu betonen, weil es wirklich zentral ist. Dieser Sieg ist gebunden an eine Person und die heißt Jesus. Das heißt, wenn irgendein Mensch Anteil gewinnen will, brauchen wir Jesus. Und dieser Sieg sozusagen kann nur in uns etwas auswirken, wenn wir den Sieger selber, den, der für uns gestorben ist, den, der für uns auferstanden ist, der den Sieg errungen hat über alle gottwidrigen Mächte, wenn wir diesen Jesus in unserem Leben aufnehmen und ihn auf den Thron unseres Lebens setzen. Und wo das bewusst sozusagen geschieht und ausgeübt wird, dort beginnt diese Auferstehungskraft, dieser Sieg Jesu in mir wirksam zu werden. Ihr Lieben, diese Kraft des Sieges wird nur wirksam in einem Menschen, der sich diesem Jesus völlig ausliefert, der ihm Wohnung gibt in ihm. Denn nur wenn er in mir ist, kann er diesen Sieg mir Anteil geben. An diesem Sieg mir Anteil geben. Und ihr Lieben, worin äußert sich denn dieser Sieg, diese Auferstehungskraft? Es äußert sich daran, ihr Lieben, dass jeder Mensch, der diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus in sich aufnimmt, empfängt neues Leben. Das ist das, was die Bibel sagt. Die Frucht der Auferstehung in unserem Leben ist so wie bei Jesus, als er neues Leben empfangen hat, auch wir ein neues Leben empfangen, das sich von dem Alten unterscheidet. Ein neues Leben, das ist die Frucht. Und ihr Lieben, dieses neue Leben, das er in uns hervorbringen möchte, weil er gekreuzigt wurde für uns und auferstanden ist für uns, das möchte sich in uns breit machen. Wieso ist das möglich? Ihr Lieben, da gibt uns Paulus einen wichtigen Hinweis. Er schreibt über diese Sache, wie wir da Anteil gewinnen an dem Sieg Jesu. Er schreibt darüber im Zusammenhang manchmal mit der Taufe. Römer 6 zum Beispiel, wo er davon spricht, als Jesus, ich versuche es einmal so mit meinen Worten zu erklären, als Jesus gestorben ist am Kreuz, da hat er sich mit meinem Leben identifiziert. Paulus sagt, wir sind, wie er gestorben ist, mit ihm verwachsen. Er hat sich mit mir identifiziert, wir sind verwurzelt in ihm. Und darum sagt dann Paulus, und als Jesus starb, da bin ich auch gestorben. Also wir sind mit Jesus gestorben, deswegen, weil er sich mit uns identifiziert. Ich kann das nicht, aber er kann es. Und darum, weil er sich mit uns identifiziert hat und wir mit ihm am Kreuz gestorben sind, deswegen ist er, wenn er dann in uns lebt, kann er die Frucht seines Todes in uns freisetzen, weil ich mit ihm verwoben bin, sagt Paulus. Gleichgestaltet mit seinem Tod, in seinen Tod hinein und mit ihm begraben. Das heißt, deswegen, weil er sich mit mir identifiziert hat am Kreuz und ich mit ihm gekreuzigt wurde, sozusagen geistlich, Deswegen ist sein Tod der Sieg und die Entmachtung all dieser negativen Kräfte. Deswegen gehört mir Vergebung aller Sünden. Deswegen hat er mich befreit von der Macht und der Sklaverei der Finsternis. Und als Jesus auferstanden ist, sagt Paulus, da waren wir auch mit ihm. Er hat sich mit uns, mit unserem Leben identifiziert. Wir sind in ihm verwoben. Wir sind verwachsen mit ihm, auch in der Auferstehung. Und so wie er neues Leben bekommen hat, so ist auch er, wenn er als der Auferstandene in mir lebt, dann empfangen wir neues Leben dadurch, dass er sich mit uns identifiziert hat. Und nun in uns lebend, wenn er in uns ist, das ist immer die Voraussetzung, kann er dieses neue Leben zur Entfaltung bringen. Ihr Lieben, das ist entscheidend. Das ist eine entscheidende Wahrheit, die wir nur im Glauben erfassen können. Wir können das nicht erklären, aber im Glauben erfassen. Welches Glück, dass als Jesus gestorben ist, er sich mit mir identifiziert hat. Und dass ich mit ihm sterben durfte. Das heißt, dass alle finsteren Mächte nicht nur er der Sieger geworden ist, sondern diese finsteren Mächte auch besiegt wurden in meinem Leben. Über mein Leben, weil ich bin mit ihm gestorben und in seinen Tod hinein. Und dieser Tod war Sieg, deswegen ist es auch bei mir Sieg, weil sich Jesus mit mir identifiziert und genauso auch mit seiner Auferstehung. Auferstehungsleben, Auferstehungskraft setzt sich frei in meinem Leben, weil ich mit ihm auferstanden bin. Ich war da verwurzelt in ihm, eingeschlossen in ihn. Und wenn er jetzt lebt in mir, dann setzt er das frei, was er schon in der Auferstehung Jesu für mich getan hat, denn ich war schon mit ihm, als er auferstanden ist. Versteht ihr? Das ist das Geheimnis der Taufe. So beschreibt Paulus die Taufe und sagt, das geschieht in der Taufe als ein Zeichen. Das ist ein Markierungspunkt. Die Taufe markiert den Tod. Das ist das Hineintauchen in das Wasser. Das ist das Sterben, das ist das Begrabenwerden. Ich bin mit Jesus gestorben. Das wird dokumentiert, dass ein Mensch untergetaucht wird bei der Taufe. Ich bin mit Jesus auferstanden. Er wird wieder herausgeholt aus dem Wasser. Er kommt heraus mit einem neuen Leben. Wir sind mit Jesus identifiziert. Deswegen ist die Taufe so enorm wichtig, wenn wir sie im neutestamentlichen Sinne verstehen. Es ist der Markierungspunkt. Deswegen sagt auch Jesus, taufet alle. Weil an dieser Taufe wird genau das sichtbar, was der Sieg Jesu meint und wie dieser Sieg in meinem Leben wirksam wird. Ich bin mit Jesus gekreuzigt. Darum ist mir vergeben. Darum habe ich Anteil an seinen Sieg über alle finsteren Mächte. Darum habe ich Anteil an dem Sieg über den Tod. Ich bin mit Jesus auferstanden. Deswegen ist neues Leben in mir. Deswegen kann neues Leben in mir überhaupt wachsen und sich entfalten, weil er es entfaltet in mir und ich Anteil bekommen habe an ihm. Ihr Lieben, und nun ist es wichtig, dass wir verstehen, wenn das passiert in unserem Leben, dass wir Jesus hineinnehmen und er als der Auferstandene anfängt, in meinem Leben etwas Neues zu machen, Auferstehungskraft freizusetzen, das ist nichts anderes als die erste Auferstehung, die wir selber erleben. Dadurch erlebe ich schon jetzt hier auf dieser Erde Auferstehung. Lasst uns das nicht vergessen. Die Auferstehung Jesu ist nicht unsere Auferstehung, die uns verheißen. Es ist nicht erst ein Ereignis in der Zukunft. Es ist noch auch ein Ereignis in der Zukunft. Aber es hat jetzt schon begonnen. Wir sind mit Jesus schon jetzt auferstanden. Versteht ihr? Das heißt, das, was Jesus in dieser Auferstehung an Sieg errungen hat, das ist jetzt schon ein Teil von mir. Es gehört zu meinem Leben, aber nur dann, wenn er in mir lebt. Ihr Lieben, und nun geht es darum, dass dieses Auferstehungsleben, das er in mir geschaffen hat, dass dieses Auferstehungsleben genährt wird, dass dieses Auferstehungsleben fruchtbar wird, dass es entfaltet wird. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist, ihr Lieben. Nach Ostern kommt Pfingsten. Das gehört als das dritte große Heilsereignis dazu. Denn es ist der Heilige Geist, der dieses Leben, dieses Auferstehungsleben in uns freisetzt. Er besitzt diese Auferstehungskraft. Ihr Lieben, dieselbe Kraft, mit der Gott Jesus vom Tod erweckt hat, dieselbe Kraft ist in mir wirksam in der Entstehung des neuen Lebens und in ihrer Entfaltung. Dieselbe Kraft. Auch wenn es uns nur so vorkommt, wie wenn es so samenmäßig, so unscheinbar geschieht. Aber es ist schon dieselbe Kraft. Und sie darf sich entfalten und muss sich noch viel mehr entfalten und wird sich eines Tages in die Vollendung entfalten. Ihr Lieben, Auferstehung in dem Sinne, wie wir sie erleben, ist ein Prozess. Es ist ein Prozess, der damit beginnt, dass der Mensch, der sein Leben Jesus gegeben hat, dass derjenige schon an der Auferstehung der Toten Anteil gewonnen hat. Vergesst das nie. Jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, in dem Jesus lebt als der Auferstandenen durch seinen Heiligen Geist, der ist schon auferstanden. In dem lebt schon dieses Auferstehungsleben, diese Auferstehungskraft. Das ist etwas ganz Großartiges, etwas Köstliches. Das unterscheidet uns von Menschen, die Jesus nicht kennen. Es unterscheidet uns nicht, dass wir vielleicht bessere Menschen sind, das sollten wir auch sein, sondern es entscheidet uns, dass die Auferstehungskraft schon wirksam ist in mir. Ich trage schon dieses Auferstehungsleben in mir, das nicht einmal der Tod, der physische Tod, mehr zerstören kann. Er kann alles Mögliche zerstören, aber das nicht. Denn dieses Leben, das auch die Bibel ewiges Leben nennt, das jetzt schon in mir ist, das ist ja nicht dadurch gekennzeichnet durch eine zeitliche Kategorie, dass es immer auf immer währt, sondern ewig meint ja, es ist ein Leben aus der Ewigkeit. Es ist ein Leben aus der himmlischen Welt, ein Leben, das unzerstörbar ist, so wie Jesus sozusagen als Auferstandener nicht mehr den Tod schmecken kann. Unmöglich. So kann auch dieses neue Leben in uns nicht mehr den Tod schmecken. Es ist ein göttliches Leben. Es ist etwas, was von Gott in uns gekommen ist. Ihr Lieben, wir dürfen nie gering achten, das, was tatsächlich geschehen ist in uns, und wir müssen uns das bewusst werden. Auch wenn wir uns das so im Alltag nicht bewusst werden, wenn wir zu Jesus gehören, wenn er wirklich in uns lebt, wenn wir ihm dienen, dann ist etwas Neues geschehen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das ist wahr. Er hat durch seine Auferstehungskraft, die der Heilige Geist besitzt, oder er ist derjenige, der diese Auferstehungskraft in uns hineinträgt und dieses neue Leben zuerst einmal wie ein Samenkorn in uns hineingibt und dann wächst es und wächst es und wächst es. Und das hat viel mit unserem Leben, mit dem Heiligen Geist zu tun, dass dieses wächst. Aber dieses Auferstehungsleben stammt von dem Auferstandenen selbst, der diesen Sieg für uns errungen hat, ihr Lieben. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit unserem ganzen Herzen diesem wunderbaren Jesus dankbar sind für das, was er in uns geschaffen hat. Und macht es euch immer bewusst, und ich möchte das selber auch machen, was ist denn eigentlich das Neue, das dieses Auferstehungsleben in uns auswirkt? Wodurch unterscheidet sich denn dieses Leben von unserem alten Leben oder von dem Leben anderer, die Jesus nicht kennen? Da muss es einen Unterschied geben. Sonst ist das alles nur Märchen. Wenn dieses Auferstehungskraft, die Jesus in mir freisetzt, nicht wirklich etwas in mir hervorbringt, was mich unterscheidet von anderen, dann kann man es vergessen. Ich möchte nur ein paar Dinge aufzählen, die uns wohl bekannt sind. Aber lasst uns auch immer wieder danach trachten und schauen, ob dieses Auferstehungsleben nicht schon wieder ein bisschen verkümmert ist in uns und entfacht werden muss. Dazu ist das Wirken des Heiligen Geistes so wichtig. Ja? Es kann auch ein bisschen verkümmern. Es kann auch ein bisschen verdeckt werden. Aber lasst es uns bewusst werden, was dieses Neue ist. Ihr Lieben, das Erste, was neu ist an diesem neuen Leben, das wir bekommen haben, ist das, und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, ich bin versöhnt mit Gott. Das unterscheidet mich von meinem alten Leben und auch von denen, die Jesus nicht kennen. Ich bin versöhnt mit Gott durch seine Gnade. Mir ist vergeben alle Schuld. Was für ein Sieg. Das ist die Qualität des neuen Lebens. Ich bin versöhnt mit Gott. Mir ist vergeben. Und darum bin ich nun, das ist die Qualität des neuen Lebens, ein Tempel für die Wohnung Gottes. Ist das nicht eine tolle Sache? Das ist das Neue. Er wohnt in mir. Das war vorher nicht, bevor meiner Bekehrung. Und das ist auch bei anderen Menschen nicht. Das ist das Proprium, das Besondere von Christen. Er wohnt mit seiner Herrlichkeit und Gegenwart in mir. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes, oder wie auch Paulus das immer ausdrückt. Das ist das Neue. Vergesst es nie. Wir sind sozusagen Wohnungsgeber für den allmächtigen Gott. Die Schuld ist vergeben, die Trennung ist abgebrochen, der Zugang zum Thron des Vaters ist so herbeigeführt worden, dass sogar Gott selber durch seinen Geist in Jesus in mir Wohnung genommen hat. Er wohnt in mir. Lasst uns das nie vergessen. Das sollten wir uns eigentlich jeden Tag am Morgen bewusst werden. Er wohnt in mir. Welches Wunder. Das ist das neue Leben. Das ist die Qualität des Lebens. Denn es ist ein Leben von Gott her, das gekennzeichnet ist von seiner Gegenwart. Und darum, ihr Lieben, ist dieses Leben, dieses neue Leben gekennzeichnet davon, dass er in mir wohnt. Das hat Auswirkungen. Das kann gar nicht ohne Auswirkungen sein. Ihr Lieben, das hat die Auswirkung darin zum Beispiel, dass Menschen, die dieses neue Leben empfangen haben, die haben einen ständigen Durst und Hunger nach tieferer Gemeinschaft mit diesem Gott. Das ist ein Kennzeichen des neuen Lebens, versteht ihr? Das ist eine Frucht des neuen Lebens. Daran erkennen wir, dass dieses neue Leben in uns ist. Dieses ständige Ausstrecken nach mehr Gemeinschaft mit uns. Wenn das nicht mehr da ist, dann ist dieses neue Leben schon sehr stark zugedeckt. Wenn wir Jesus aus unserem Leben herausnehmen, ist es ganz weg. Dieses Leben kann sterben. Das kann dadurch sterben, dass wir Jesus aus unserem Leben herausnehmen. Dass wir wieder unser altes Leben beginnen. Wenn er sich aus unserem Leben entfernt, ist auch das Leben nicht mehr. Aber das Kennzeichen dieses neuen Lebens ist ein ständiges Drängen in meinem Herzen nach tiefer Gemeinschaft mit diesem auferstandenen Jesus. Tiefer Gemeinschaft mit dem Vater. Tiefer Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dieses neue Leben äußert sich in mir. Es äußert sich in uns auch dadurch, dass es uns drängt. Versteht ihr, das ist ein Drängen, nicht ein sachlicher Gedanke, wo man sagt, ja, das gehört dazu. Das Leben ist etwas Lebendiges und das drängt. Es drängt zum Beispiel dahin, dass wir uns ständig durch die Kraft des Blutes Jesu reinigen und heiligen lassen. Es führt uns immer in die Buße. Das ist Zeichen des neuen Lebens. Wenn ein Mensch nicht mehr bußfertig ist, wenn er sich der Buße widersetzt, wenn er das als etwas sieht, was lästig ist und nicht mehr sozusagen zu diesem neuen Leben irgendwie dazugehört, dann hat er nicht verstanden, was neues Leben ist. Und dann ist dieses neue Leben schon sehr zugedeckt. Das neue Leben, das, was Jesus in uns geschaffen hat, sucht immer die Reinheit. Weil es ist ein Leben aus dem Himmel. Es sucht immer die Vergebung. Es drängt uns dazu, dass wenn wir schuldig geworden sind, dass wir zu jemandem hingehen und ihn um Vergebung bitten. Es drängt uns dazu, dass wenn jemand an uns schuldig geworden ist, dass wir ihm vergeben. Es drängt uns dazu. Ich muss einen Menschen, der in dem Jesus lebt, nicht mit der Peitsche hintreiben, dass er endlich einmal jemanden vergibt oder dass er endlich einmal um Vergebung bittet. Das ist Alarmstufe Rot, wenn das passiert, ihr Lieben. Das neue Leben. Dieses Leben, das aus der Auferstehungskraft Jesu entstanden ist, hat diese Qualität. Es hat diese Qualität, dass es uns immer hungrig macht nach dem Wort Gottes. Auch das ist etwas, was Menschen, die nicht zu Jesus gehören, nicht kennen. Aber das neue Leben, wenn es in dir ist, dann drängt es dich, dich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und nicht nur das, dann drängt es dich, das ist wieder ein Zeichen der Frucht des neuen Lebens, dass ich auch gehorsam bin diesem, was ich lese und was dem Willen Gottes entspricht. Der Gehorsam ist dann nicht ein Albtraum, wo wir sagen, na, das ist ja schrecklich für mein Leben, weil da muss ich auch manche Dinge vielleicht tun, die ich gar nicht mag. Aber das neue Leben ist gekennzeichnet von dieser Liebe zu diesem Auferstandenen, der in mir lebt. Und dass ich aus Liebe gerne ihm gehorche, weil das auch ein Liebesdienst an ihm ist. Seht ihr, das sind Dinge, die mit dem neuen Leben zu tun haben, die sehr real sich in unserem Leben zeigen. Das neue Leben, das von der Auferstehungskraft Jesu herrührt, ist ein Leben, das gekennzeichnet ist von Vollmacht, die ich vorher nicht hatte und die auch ein anderer nicht hat, wenn er nicht Jesus gehört. Vollmacht nimmt zu in meinem Leben, wo das neue Leben wächst. Das ist eine Frucht des neuen Lebens. Wenn wir merken, wenn wir erleben, wie Menschen durch unser Zeugnis reagieren und Buße tun, ihr Leben umkehren. Wenn wir merken, dass wenn wir Menschen die Hände auflegen und für sie beten, dass etwas passiert, das ist Frucht des neuen Lebens, das ist nicht möglich ohne Jesus in uns. Ihr Lieben, dieses neue Leben drängt dazu, dass wir anfangen, das ist ein Drängen, auch ein Zeichen des neuen Lebens, dass wir ein Drängen empfinden, danach zu fragen, Herr, was ist meine Bestimmung? Wozu willst du mich gebrauchen? Wozu bin ich eigentlich da? Das ist eine Frage des neuen Lebens, das ist keine Frage des alten Lebens. Das alte Leben sagt nur, was ich will, das möchte ich erreichen. Das neue Leben zeichnet sich dadurch auch, dass in mir eine Frage entsteht. Und dass ein Drängen entsteht, ich möchte gerne in die Berufung hineinfinden. Das Nächste, was dieses neue Leben kennzeichnet, ist eine große Sehnsucht nach, ich sag's einmal so, Erweckung. Mein neues Leben in mir, wenn es wirklich da ist, das wird gekennzeichnet davon sein, dass ich mit dem Herzen Jesu mitleide über die vielen, vielen Verlorenen, die es in dieser Welt gibt. Das neue Leben zeigt sich in demselben Herzen, in demselben Gefühl, in demselben Barmherzigkeit und Erbarmen mit jenen Menschen, die noch nicht von diesem Jesus erfasst sind und in diese herrliche Zukunft Gottes hineingehen, sondern eher noch unter der Sünde verknechtet sind und in der Trennung von Gott enden werden. Ihr Lieben, das ist dann einem Menschen, in dem Jesus lebt, nicht mehr egal. Das ist eine Frucht. Daran sehen wir und erkennen wir, dass dieses neue Leben tatsächlich in uns ist. Versteht ihr? Und jetzt könnte ich noch viele Dinge aufzählen. Aber ihr seht, an all diesen Dingen regt sich dieses neue Leben. Es ist eine echte Wirklichkeit. Es ist nicht eine Erfindung. Es ist auch nicht etwas, was ich selber verändert habe in mir. Sondern das geschieht, wenn Jesus, der Auferstandene, in mich hineinkommt, den Sieg ausbreitet über Sünde, Tod und Satan und mir ein neues Leben schenkt in der Kraft des Heiligen Geistes, das ist die Auferstehungskraft, ist die Kraft des Heiligen Geistes, ja, dass er in der Kraft des Auferstandenen sozusagen dann mein Leben, dieses neue Leben entfaltet und entfaltet und entfaltet. Darum geht es, ihr Lieben, dass das in uns wirklich passiert. Und ihr Lieben, dieses Leben, dieses neue Leben, das wir jetzt schon empfangen haben, das ist, obwohl es ein Wunder ist, so eine neue Schöpfung, kann niemand selber machen. Mit all den Dingen, die ich jetzt erzählt habe. Ihr Lieben, dieses Leben ist erst ein Angeld, ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Ich habe am Anfang gesagt, Auferstehung, so wie wir sie erleben, so wie sie in uns stattfindet, ist ein Prozess. Wir sind schon alle auferstanden, wenn Jesus in uns lebt. Wir tragen schon das Auferstehungsleben in uns. Aber dieses Leben ist noch nicht vollendet. Und ihr Lieben, wenn wir einmal sterben, physisch, dann beginnt ein neues Kapitel in der Auferstehung. Aber es ist dieselbe Auferstehung. Es ist dasselbe Geschehen, das schon begonnen hat an dem Tag, wo ich hier auf Erden mein Leben Jesus gegeben habe. Da hat die Auferstehung schon begonnen. Jetzt setzt sie sich fort. Und ich werde aus dieser irdischen Daseinsweise als ganzer Mensch herausgenommen und hineinversetzt in eine himmlische Daseinsweise. Das ist ein neuer Akt in der Auferstehung. Etwas wird sozusagen noch vervollkommnet, was hier noch bruchstückhaft wie ein Angeld in uns da ist. Aber ihr Lieben, nicht einmal dann, wenn wir sterben und zu Jesus kommen, ist das schon die Vollendung unserer Auferstehung. Das Neue Testament spricht im Zusammenhang mit der Auferstehung der Toten von einem besonderen Akt. Und das ist die Vollendung der Auferstehung. Das ist nicht der Anfang. Der Anfang ist bei unserer Wiedergeburt. Und das ist, was ich jetzt sage, ist das Ende. Die Vollendung. Und die ist verbunden mit der Wiederkunft Jesu. Das Neue Testament sagt das sehr deutlich. Wenn er wiederkommen wird, dann werden die Toten auferstehen. Und das heißt nicht, dass nicht in ihnen schon ein Auferstehungsprozess begonnen hat, sondern dann heißt das, dann werden sie in die Vollendung des Auferstehungslebens kommen. Das heißt, wenn Jesus kommen wird, wird alle, die schon in Jesus gestorben sind, in Jesus, mit Jesus, wiederum in eine neue Dimension eines neuen Lebens hineinkommen. Noch einmal wird sich die Auferstehungskraft sogar an diesen Menschen erfüllen, zum Beispiel dadurch, dass sie dann auch diesen Herrlichkeitsleib bekommen, wo wir Jesus gleich sein werden. Einen Leib, der dem Leib, dem Auferstehungsleib Jesu entspricht. Unglaublich. Aber das bekommen wir, wenn diese Auferstehung, dieser Akt geschieht. Entweder die schon gestorben sind, werden bei diesem Geschehen mit diesem Auferstehungsleib auch beschenkt und noch einmal eine Steigerung der Vollendung der Auferstehungskraft erleben. Und diejenigen, die dann leben, werden mit einem Mal verwandelt werden, heißt es, in der Entrückung sozusagen, in diese Auferstehungserleben hinein. Das nennt die Bibel dann die erste Auferstehung. Also das ist dieser Akt der Auferstehung, ja. Aber die hat eine Vorgeschichte, versteht ihr? Es beginnt jetzt schon und Paulus ist der ja von dieser Auferstehung der Toten beschreibt. Er schreibt, wir sind schon mit Jesus auferstanden. Deswegen, weil wir jetzt schon mit Jesus auferstanden ist, können wir gewiss sein, dass wir dann, wenn diese Auferstehung erfolgt, diese letzte Phase der Auferstehung, dabei sein werden. Dass das uns treffen wird, das ist dann höchste Seligkeit, höchste Vollendung der Kraft der Auferstehung. Völlige Neuschöpfung in uns, an uns. Ihr Lieben, da liegt noch etwas Gewaltiges vor uns. Das ist noch nicht, das ist nur ein Anfang, was wir jetzt erleben. Obwohl das jetzt schon so herrlich ist und so unglaublich sozusagen eine verwandelnde Kraft ist diese Auferstehung. Aber diese Kraft wird sich noch mehr und mehr und mehr entfalten. Und lass mich das jetzt zum Schluss sagen. Dadurch, dass wir jetzt schon diese Auferstehung in uns erleben, durch die Kraft der Auferstehung, was das neue Leben in uns hervorbringt, das spüren wir, das sehen wir, das erkennen wir, das äußert sich. Genau das macht uns zu Zeugen des Auferstandenen. Wir müssen nicht dabei gewesen sein, damals vor 2000 Jahren, um mit unseren äußeren Augen gesehen zu haben, dass Jesus lebt. Jesus hat zu dem Thomas gesagt, selig sind, die nicht sehen, also ihn als den Auferstandenen lebendig als Person und doch glauben. Wenn wir im Glauben unser Leben ihm gegeben haben, dann ist die Auferstehung schon passiert. Dann gehe ich in dieser Welt, wo immer ich mich befinde, in der Schule, in einem Kaufhaus, in einem Zug, in einem Restaurant. Ich bin immer ein Zeuge des Auferstandenen. Das heißt, ihr Lieben, ich bin nicht ein Zeuge nur dann, wenn ich einmal ein gutes Wort von mir freigebe, ja? Oder irgendjemanden gerade evangelisiere oder sonst etwas. Ich bin ein Zeuge des Auferstandenen. Dadurch, dass dieser Auferstandene Jesus in mir lebt und dass diese Auferstehungskraft sich in mir geäußert hat, diese Auferstehungskraft ist für mich der stärkste Beweis, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Versteht ihr? Es geht nicht nur um historischen Nachweis, dass das alles passiert ist. Auch das ist möglich. Aber die eigentliche Frage ist, ist Jesus in mir auferstanden? Und das weiß ich, das erkenne ich, das kann ich erkennen, weil dieses neue Leben Frucht bringt. Das äußert sich, das ist lebendig. Und daher bin ich als Ganzer und jeder von uns ein Zeuge dieses Auferstandenen. So wie die ersten Jünger, die ihn gesehen haben, wie er auf dieser Erde noch gewandelt ist und ihm begegnet ist leibhaftig. So können wir genauso sagen, wir sind Zeugen des Auferstandenen, weil wir seine Auferstehungskraft erlebt haben. Und das ist es, worum es geht, dass wir als Zeugen des Auferstandenen unser Leben führen. Nicht für uns selber. Zeuge heißt, für andere da zu sein. Darum hat Jesus gesagt, geht hin jetzt in die ganze Welt und predigt und verkündet diesen Tod und diese Auferstehung Jesu. Und macht zu Jüngern und tauft sie und so weiter und so weiter. Das heißt, da geht ein Auftrag aus und wir stehen alle in dem Auftrag eines Zeugen. Jeder von uns. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass das wahr ist. Dass du wirklich auferstanden bist und lebst und dass wir das nicht nur darauf angewiesen sind, ob wir diese historische Wahrheit vor 2000 Jahren glauben oder eben nicht glauben, ob wir genug historische Hinweise finden, dass das stattgefunden hat, sondern Herr, du gibst uns selbst Zeugnis in unserem Leben, weil du in unser Leben gekommen bist, weil du uns auch in unser Leben eingetreten bist, weil du Wohnung genommen hast, hast du angefangen, dieses neue Auferstehungsleben in uns auszubreiten und zu entfalten, durch die Kraft der Auferstehung, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dafür danken wir dir, Herr. Wir haben ein inneres Zeugnis, ein klares inneres Zeugnis, dass du lebst, weil du dich in uns als lebendig erwiesen hast. Und Herr, wir möchten so gerne, dass dieses neue Leben, das du in uns gezeugt hast durch den Heiligen Geist, durch diese Auferstehungskraft, wir wollen, dass dieses Leben wächst. Wir wollen noch viel tiefer eindringen in die innige Gemeinschaft mit dir, aus der heraus dieses Leben wächst. Wir wollen bleiben in dieser Gemeinschaft mit dir. Herr, wir wollen ernst nehmen, dass du gesagt hast, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Du hast gesagt, wer in mir bleibt. Herr, wir wollen in dir bleiben, denn dann bringen wir Frucht und Frucht und Frucht, Frucht dieser Auferstehungskraft. Herr, wir wollen das nicht nur für uns selber genießen, sondern wir wollen uns verstehen als die Gesandten des Auferstandenen. Herr, gib diese neue Bestimmung auf unser Leben. Diese neue Bestimmung, lass sie noch stärker werden, mit mehr Freude verbunden, mit größerem Eifer verbunden, dass wir deine Zeugen werden in dieser Welt, in der Umgebung, in die du uns hingestellt hast. Damit viele andere Menschen noch entdecken, was du zum Heil, zu ihrem Heil getan hast. Und auch sie dieses Heils teilhaftig werden, Anteil bekommen. Herr, wir sind Menschen, die andere in diesen Raum deiner Wirklichkeit und deiner Auferstehung hineinführen sollen. Und wir danken dir, dass du uns dazu die Vollmacht gibst, dass du uns ausrüstest mit deinen Gaben. Danke, Herr, dass du uns immer wieder reinigst. Danke, Herr, dass du selber durch deinen Heiligen Geist uns begleitest und entfaltest und reinigst und bevollmächtigst. Herr, so wollen wir leben, als Einzelner und als ganze Gemeinde, Zeugen deiner Auferstehung. als das größte Heilsereignis, das jemals in diesem Universum geschehen ist. Amen. Es gibt eine junge Dame, die bei mir war, die vor der Predigt noch gesagt hat, sie hätte einen Eindruck. Jetzt wäre eine Gelegenheit, den Eindruck auszusprechen.
Ja, hallo. Also im Lobpreis, da haben wir lang dieses, ich weiß jetzt leider den Namen nicht, wo wir Jesus gesungen haben, ganz lang gezogen. Und ich habe von hinten gesehen, wie jedes Mal, wenn wir Jesus gesungen haben, in ganz großen Buchstaben, so diagonal über die Gemeinde, diese Buchstaben aufgetaucht sind, in einer Feuerschrift. Erst immer nur so einzeln, quasi ein Buchstabe nach dem anderen, und dann ging es wieder weg, und es ist immer wieder aufgetaucht. Und ganz zum Schluss dann, als wir das dann am Ende des Liedes wieder gesungen haben, ist diese Schrift geblieben und nicht mehr verschwunden. Und es sind so Herzen aufgestiegen von allen in der Gemeinde. Und diese Herzen haben diese Flammen berührt. Und in dem Moment, wo sie diese Flammen berührt haben, sind diese Herzen zerschmolzen zu Gold und auf die Gemeinde wieder runtergetropft. Und so dieses geläuterte Gold eben, von dem Gott auch spricht. Also wirklich, wenn wir mit dem Herzen zu ihm kommen und ihm unser Herz geben, dass es einfach reinigt und das einfach ein Segen ist für die Gemeinde. Und es war einfach umwerfend zu sehen. Es ist wirklich so über die ganze Gemeinde gegangen.
Was war die Schrift?
Jesus. Ja, sag das nochmal. Also der Schriftzug war Jesus.